Ja, guten Morgen. Ich habe gerade feststellen müssen, dass ich das von der Zeit oder die Zeit der Kinderlieder ist bei mir lange her. Ich habe lange überlegt über eine richtige Überschrift über meine Predigt heute. Ihr seht, was bei mir rausgekommen ist. Bibel lesen ist der Hit, wäre wahrscheinlich das Treffendere gewesen. Wobei in meinen Worten ist da kein Unterschied. Eben die fortschreitende Gottesoffenbarung. Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der mich durchaus jetzt lange beschäftigt hat und den ich heute Morgen euch ausführen möchte. Gottes Offenbarung an sich, Gott ist uns Geschöpfen von seinem Wesen und von seinem Sein grundsätzlich mal fremd und er ist uns nicht erfassbar. Er ist für uns unzugänglich. Aufgrund der Sünde ist Gott für uns Menschen zurzeit verborgen. Wie wir sehen, entspricht es nicht seinem grundsätzlichen Wesen. Gott ist ein ganz stark auf Beziehung ausgelegter Gott. Und das, wie wir es heute erleben, war nicht immer so und wird auch nicht immer so bleiben. Aber durch die Bibel hinweg sehen wir eigentlich Aussagen, die das genau so unterstützen. Jesaja schreibt mal: Für wahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott Israels, der Retter. Auch der Paulus schreibt an den Timotheus: Ich gebiete dir vor Gott, der das All in Leben zeugt, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Gott ist uns verborgen, Gott ist uns unzugänglich. Auch der Johannes schreibt es in seinem Evangelium: Niemand hat Gott jemals gesehen als der einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Der hat ihn uns kundgemacht. Also in Jesus, schon ein Hinweis darauf, haben wir Gott ein Stück weit verkörpert gesehen. Gott kann sich also nur uns selbst offenbaren und sich seinen Menschen kundtun. Fortschreitend, warum habe ich fortschreitend eingefügt? Ich möchte heute versuchen zu zeigen, dass sich Gottes Offenbarung nach dem Fall durch die Sünde über die Zeit hinweg steigert. Hier knüpfe ich an die Predigt vom 8. Mai an. Da habe ich damals ein Wort aus Daniel vorgelesen und zitiert, wo der Daniel eben schreibt, in der Prophetie wird ihm gesagt: Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden das Wort durchforschen oder suchen, darin umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren. Zunahme an Erkenntnis zur Zeit des Endes. Und wenn die Bibel von den letzten Tagen und von dem Fortschreiten spricht, bin ich überzeugt, meint sie die Zeit, in der wir leben. Also es geht darum, es gibt ein gewisses Fortschreiten in der Offenbarung und in der Erkenntnis Gottes über die Zeit hinweg. Und wenn wir da so irgendwo auch, wir werden nachher noch andere Verse sehen, das Alte Testament sich schon auf uns und unsere Zeit referenziert, lohnt es sich da weiter reinzuschauen. Wenn ihr euch überlegt, wie ihr die Frage beantworten würdet: Wie hat sich Gott dir gezeigt? Wie hat sich Gott dir offenbart? Dann könnte ich mir verschiedene Antworten vorstellen, die hier aus den Reihen kommen. Da hört man immer wieder: Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe dort von Gott gehört, bin christlich erzogen worden. Das ist prinzipiell natürlich erstmal ein Segen. Aber bei mir selber hat es fast 40 Jahre lang gedauert, bis ich dann selber auf den Trichter kam, ins Wort Gottes selber reinzuschauen und mir zu schauen und selber nachzuforschen, was da steht. Und ich musste, trotzdem ich in der Kirche Konfirmandenunterricht unzählige Gottesdienstbesuche und Freizeiten hatte, ich musste so viele Aussagen, die mir eigentlich selbstverständlich waren, die konnte ich in Gottes Wort nicht finden und musste ich revidieren und überdenken und neu überdenken und bin heute da zu ganz anderen Schlüssen gekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche von euch sagen würden: Gott zeigt sich mir oder ich erlebe Gott in der Schöpfung. Das stimmt. Also auch in Römer 1 wird davon berichtet, dass Gott im Gemachten sich zu erkennen gibt. Ich würde sagen, wenn das die einzige Quelle ist und wenn das unser einziger Zugang ist, dann würde ich denken, dass das doch an einer gewissen Oberfläche stehen bleibt, relativ unkonkret bleibt und nicht besonders weit gehen kann, diese Offenbarung. Dann würde ich mir vorstellen, höre ich, ich erlebe Gott und ich kenne Gott aus dem Lobpreis. Auch da würde ich ein bisschen kritisch fragen, wie lange hält das vor allem gute Gefühl einer beschwingten Seele an? Was trägt, wenn sich das gute Gefühl nicht einstellt heute oder durch schwere Lebensführungen überdeckt wird? Gott erlebe ich in Wundern im Alltag. Eine ganz ähnliche Rückfrage von mir. Wie tragfähig sind auf Dauer Zeichen und Wunder? Eigentlich alleine der Blick in die Geschichte des Volkes Israel, welches ja ganz erhebliche und klare und deutliche Wunder gezeigt bekommen hat, da sehen wir in der Geschichte, wie kurzlebig die oftmals waren und wie schnell dieser Effekt oder dieser Glaubensschub, der da war, wieder verblasst ist. Oder wenn wir uns das Leben von Jesus auf der Erde anschauen, der wirklich ja massiv durch Zeichen und Wunder in sein Umfeld gelebt und gewirkt hat. Was war das Resümee am Ende? Wie viele Gläubige sind ihm hinterhergelaufen? Wie viel hat Zeichen und Wunder dort ausgemacht? Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung in den letzten 15 Jahren bin ich zutiefst überzeugt, dass unsere Beziehung zu Gott und seine Offenbarung zuallererst eine Wortbeziehung ist. Wie bereits gesagt, es kann der unfassbare, verborgene Gott sich nur uns selbst Menschen kundtun. Gott redet zu Menschen. Also ich sage, Gottes Erfahrung ist zentral Worterfahrung. Ich möchte euch da ein Stück weit mit reinnehmen aus der schieren Menge an Versen, die die Bibel da hat, habe ich mir 9 Stellen ausgesucht. Grundlegende Bibelworte möchte ich lesen, wo ich erfahren und jetzt gesehen habe, ja, Gottes Erfahrung ist zentral Worterfahrung. Ich habe dazu auch Folien gemacht, damit ihr ein bisschen mitlesen könnt. Wie beginnt alles? 1. Mose 1, und Gott sprach. Alles, was ist, ist durch sein Wort entstanden, sage ich dazu. Also die gesamte Schöpfung und alles, was ins Leben gerufen wurde, ist durch sein Wort entstanden. In 5. Mose 33, hier geht es um Yahweh, der du Völker liebst, alle Heiligen sind in deiner Hand und sie folgen deinen Füßen und jeder empfängt von deinen Worten. Also dort wird schon geschrieben, dass Gott ein Gott für alle im Prinzip ist und dass die Offenbarung von ihm durch seine Worte geschieht. Psalm 33, der Psalmbeter stellt fest, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Wir schweifen einfach mal so drüber über die Bibel in den Propheten. Jesaja 55, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde gedrängt und befruchtet und sie sprossend gemacht und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden. Also, oder genauso, wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott wirkt in die Erde hinein, in seine Schöpfung hinein, durch sein Wort. Dann habe ich einen längeren Text, der ist mir in der Vorbereitung so wichtig geworden. Das geht im Prinzip um Jeremia 23 und ist ein relativ intensives und langes Kapitel. Und da geht es darum, über die Propheten und so eine gewisse Abgrenzung, was das prophetische Wort im Vergleich zu dem, sag ich mal, geschriebenen Wort ist. Vor allem die Gefahr des prophetischen Wortes, wenn es nämlich durch falsche Propheten geschieht. Und weil in diesem Text eben auch eine Referenzierung auf heute stattfindet, ist mir es eben so wichtig geworden, weil wir wissen von Paulus her, am Ende der Zeit wird in die Gemeinde eine ganz starke Verführung reinkommen. Und eben der Text hier, ich kenne den noch nicht so lange, habe jetzt lang drüber nachgedacht und ich denke, der ist aktueller denn je. Also, ich fange mal an. Gebrochen ist mein Herz. Das spricht erstmal der Jeremia von sich selber, als er diese Prophetie empfangen hat. Es war kein leichter Gang für ihn, keine leichte Kost, sondern in dem ersten Vers, den ich einfach nur mitgenommen habe, schreibt er seinen Zustand. Gebrochen ist mein Herz in meinem Inneren. Es zittern alle meine Gebeine. Ich bin wie ein Betrunkener und wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat, vor dem Herrn und wegen seiner heiligen Worte. Ja, selbst Propheten und Priester sind ruchlos. Das sind jetzt schon die Worte der Prophetie, die von Gott kommen. Sogar in meinem Haus habe ich ihre Bosheit gefunden, spricht der Herr Jahweh. So spricht der Herr der Heerscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, die Vision ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben, der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie, kein Unglück wird über euch kommen. Nicht wendet sich der Zorn des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Und jetzt kommt der Teil, am Ende der Tage werdet ihr das voll verstehen. Ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg. Eben nicht die wohlklingenden Worte, sondern eben die Gerichtsworte, die Gottes Herz eigentlich zu der Zeit waren. Und von der Bosheit seiner Taten. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, oder nicht auch ein Gott aus der Ferne? Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen, mir träumte, mir träumte. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Denn was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert? Also die Aussage für mich in dem Text ist eigentlich, wenn wir doch jetzt in der Lage sind und in der seltenen Lage, wenn man die gesamte Menschheitsgeschichte anschaut bis heute, Gottes Wort im Zugriff zu haben, wenn wir das geschriebene Gottes Wort doch vor uns liegen haben und es lesen können, warum eifert man dann, warum reizt man sich dann nach Träumen, Bildern, Eindrücken oder gefühlsaufpuschenden Dingen, wenn doch das Korn, mein Wort, und eben nicht unbedingt das Stroh, das Fundament sein kann. Also ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ich möchte noch weitere Aussagen über Gottes Wort und dessen Wirkung lesen. Im Johannes 1 lesen wir ja ganz bekannte Verse. Im Anfang war das Wort. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, was geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ganz kurze Verse über den Christushymnus des Johannes. Ich habe ja auch in der Stelle geschrieben, ihr müsst von 1 bis 18 lesen. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug daraus. Der Christushymnus, der beschreibt Gottes Wort in der Begrenzung und in der Erniedrigung des Menschen Jesus von Nazareth. Der Sohn Gottes ließ seine Göttlichkeit und Vollkommenheit zurück und begrenzt sich an einen Ort zu einer Zeit, wird abends müde und täglich hungrig. Jesus hat durch seine Wortpredigt in besonderer Weise aber den Vater offenbart und gezeigt, so ist der Vater. Dann möchte ich einen weiteren Aspekt vorlesen. aus dem Römerbrief. Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes, sein Wort, anvertraut worden. Wie ihr wisst, ist bis auf einer der ca. 40 Autoren unserer Heiligen Schrift, sind es allesamt aus dem Volk der Juden. Ihnen sind zuerst die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Natürlich, sagt der Paulus ja auch, dient alles und alles Geschriebene zur Lehre. Wenn wir aber beim Lesen der Bibel diese wichtige Aussage missachten, dass das Volk der Juden nach seinem Vorsatz erwählt, auch bis heute noch und in Zukunft noch mit einer besonderen Rolle versehen, wenn wir das nicht berücksichtigen, dass sie erster Adressat sind, mit Ausnahme der Paulusbriefe, dann bleibt unser Bibelverständnis diffus, grau, unklar und widersprüchlich. Ein ganz nächster wesentlicher Punkt schreibt Petrus: Denn ihr seid wiedergeboren oder ihr seid neu gezeugt, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, denn durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Hier ist in einem Satz irgendwo beschrieben, dass in der momentanen Zeit, in der wir leben, Gott seine Offenbarung so weit vorangetrieben hat, dass er seinen Heiligen Geist in Menschen hineinpflanzt, dass er praktisch Menschen wieder, die dann von einer Wiedergeburt sprechen, also ich zähle mich zum Beispiel dazu, einige von euch sicher auch, in die Gott seinen Geist neu gezeugt hat. Und ich finde, das ist so ein Fakt, das geschehen ist, eben durch das lebendige und durch das bleibende Wort Gottes, was eine Gottesoffenbarung ermöglicht, die ja eine ganz andere Dimension erreicht hat. Und dann geschieht es so, wie wir in der Apostelgeschichte 4 lesen, in der Gemeinde. Dort lesen wir nämlich von so einem Muster an Prophetie, wie in diese Gemeinde hineingesprochen wird und Gottes Wort da drin durch eine Prophetie lebendig wird. Petrus und Johannes wurden aufgrund ihrer Wortverkündigung vor dem Hohen Rat geführt und verhört. Man versuchte sie da irgendwo auch vergeblich einzuschüchtern. Und dann werden sie ja auch wieder, kommen die raus und jetzt geht es um die Gemeinde. Als sie, die Gläubigen, es aber hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist in uns, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechts David, gesagt hast: Warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Also da wird so eine Kette aufgespannt. Die Gemeinde ist zusammen, sie beten zusammen und Gott spricht in die Herzen der Gläubigen und sagt: Ich spreche euch heute das Wort aus Psalm 2 zu, das damals an den David erging. Das soll heute in eurer Gemeinde lebendig werden und das spreche ich euch heute persönlich quasi in die Gemeindesituation zu und rede über diese Art zu euch. Und dann noch, ich denke, einen letzten Vers aus 2. Petrus 1. Das Kapitel ist mir in den letzten Wochen extrem wichtig geworden, weil Petrus da wie so sein Vermächtnis irgendwie zu Papier bringt über die wachsende Erkenntnis. Und auch er hat einen sehr schönen Vers drin über das Wort Gottes, wie es ihm dann wichtig geworden ist. Zum einen hat Petrus immer im Hinterkopf, Gott ist der Allmächtige. Gott ist der, wie es eben dem Jesaja schon gesagt wurde, der von Anfang an das Ende verkünden kann, weil er eben als allmächtiger Gott wirksam ist. Und der allmächtige Gott gibt seine Pläne im Voraus bekannt. Und so schreibt er dann von diesem wahnsinnigen Erlebnis, das er gehabt hat auf dem Berg und er nach Jahren oder Jahrzehnten immer noch erfüllt ist. Und wir hörten diese Stimme vom Himmel her. Gott hat damals ja reingesprochen in die Situation. Und wir hörten diese Stimme vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also wenn wir zurzeit in dieser Finsternis oder greifbaren Finsternis leben, um uns rum, ihr kennt alle Nachrichten, die einströmen auf uns, in dieser Zeit haben wir dieses prophetische Wort und haltet es doch fest und haltet euch doch daran, bis es trägt euch durch, praktisch bis zu dem Tag, wenn der Morgenstern anbricht. Also wie wir da sehen in den Versen, kommuniziert in erster Linie Gott in erster Linie durch sein Wort zu den Menschen. Und man kann in der Auswahl der Verse schon irgendwo eine Steigerung erahnen. Ich habe aber gedacht, wir machen trotzdem einen Ausflug und fliegen noch einmal über die biblische Zeit hinweg, um einfach zu sehen, wie sich das, die Offenbarung Gottes so über die Zeit hinweg verändert hat. Also ich fange mal an mit dem Ausgangszustand. Gott wandelt in Eden, dem paradiesischen Garten, in der Kühle des Abends. Das ist genau das, was unserem Gott zu 100% wesenhaft entspricht. Gott möchte inmitten seiner Menschen sein. Er möchte transparent, offen, sichtbar unterwegs sein, im Austausch sein. Das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke Gottes in der Beziehung zu seinen Menschen. Dieser Zustand zerbricht durch die Sünde und die Ausweisung des Menschen aus dem Garten. Und wir sehen dann im Alten Testament von Gottes Offenbarungen in unterschiedlichster Weise. Was man gleich mal sehen kann, es geht immer über Einzelne. Einzelne Personen sind in irgendeiner Weise davon betroffen, dass Gott zu ihnen spricht. Da steht dann oftmals, er erscheint durch die Stimme des Herrn, durch die Person des Sohns, durch Engel, durch Boten oder auch durch seinen Geist, zeit- und situationsbezogen. Es gibt im Alten Testament kein Muster für sein Reden. Ich habe da einfach ein paar rausgesucht, Begegnungen, die ich da passend finde. Die erste ist die Flucht von Hagar. Im Detail haben wir es ja letzten Sonntag schon ausgeführt bekommen, wie das war, als sie eben von ihrer Herrin Sarah geflohen ist. Und sie ist unterwegs und wir lesen dort, ein Engel Jahwes fand sie an einer Wasserquelle. Und der Engel sprach. Und dann geht es noch ein paar Mal hin und her und der Engel sprach, kehre zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hände. Und dann geht es nochmal, und der Engel Jahwes sprach zu ihr, ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll von Menge. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann kommt die Hagar zum Schluss, war nicht der Mann oder die Person oder diese Figur, der Engel, der zu mir gesprochen hat, sondern der Engel war Bote von Gott, der Engel hat Gottes Nachricht mir überbracht. Und die Reaktion von Hagar haben wir ja auch gehört, sie geht zurück und geht wieder in ihre Situation zurück, wahrscheinlich in als andere Person. Eine zweite Begegnung für den Abraham, drei Männer besuchen Abraham. In dieser Begegnung wird es besonders interessant, weil die wird eröffnet und Yahweh erschien ihm, dem Abraham, und er saß an dem Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Und er hob seine Augen auf und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von dem Eingang des Zeltes und beugte sich nieder zur Erde. Und er sprach, Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber. Offenbar erkennt Abraham einen der drei Männer sofort als seinen Herrn. Und er redet ihn entsprechend an. Denn es war schließlich auch nicht die erste Begegnung Abrahams mit Yahweh. Später dann, nach dem gemeinsamen Essen, sagt er, oder steht da, und die Männer wandten sich von dannen und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor Yahweh stehen. waren also zwei von diesen dreien Engel und der eine Yahweh, beziehungsweise dessen Sohn persönlich. Die alle drei sind ja ihrer Natur nach Geister, erschienen in einer leiblichen Form, die essen und trinken konnte, eben in einer dem Menschen ähnlichen oder gar gleichen Gestalt. Während Abraham noch mit seinem Herrn Yahweh um das Gericht über Sodom feilscht, lesen wir von den anderen beiden, dass sie das Gericht selbst über Sodom ausführten. Yahweh erscheint hier in einer Menschengestalt, die nach ihrer Erscheinungsform an den auferstandenen Jesus in den Evangelien erinnert. Jesus konnte eben auch in seiner Auferstehungsleiblichkeit essen, trinken, gleichzeitig durch verschlossene Türen gehen und ad hoc verschwinden, indem er unsichtbar wurde. Eine dritte Begegnung, die der Abraham hatte, war bei der Opferung des Isaaks. Auch hier sehen wir den Auftritt eines Engels und zwei Aussagen von dem Engel, zwei wesentliche. Die erste, würde ich sagen, in eigener Sache, die zweite als Engel und Übermittler der Nachricht. Es steht nämlich so, und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm ein Engel des Herrn oder Engel des Yahwehs vom Himmel zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben, tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, also ich Engel, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Also auch diese Aktion war eigentlich viel stärker eine Zeugnisaktion in die unsichtbare Welt, so wie wir es von Hiob ja kennen, musste, Gott kannte das Herz Abrahams. Also Abraham, Gott musste den Abraham nicht prüfen, ob der jetzt gläubig ist oder ihm vertraut, sondern er hat ein Zeugnis gegeben in die unsichtbare Welt für Engel und Mächte, dass der Abraham so weit gläubig ist, dass er sogar seinen Sohn nicht verschont. Und danach spricht der Engel zum zweiten Mal einen Spruch Yahwehs. Und der Engel Yahweh rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht Yahweh, dass, weil du dieses Ding getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen mehren werde wie die Sterne des Himmels. Und dann geht die Prophetie und die Zusage für den Abraham dahin. Also in Summe hatte Abraham im Lauf seines Lebens viele spektakuläre Gottesoffenbarungen oder einige spektakuläre Gottesoffenbarungen erlebt. Sehr intensiv, außergewöhnlich, aber wenn ihr über die gesamte Lebenszeit von dem Abraham schaut, lagen dazwischen ja eben doch auch sehr einige Jahrzehnte mit Durststrecken, Ausharren, Warten auf deren Erfüllung. Er hat ja tatsächlich wenig gesehen in seinem Leben von all dem, was ihm offenbart war. Aber er hat praktisch wenige sehr starke Begegnungen mit Gott gehabt. Und eine zweite besondere Person, die mir oder die da einem sofort in den Kopf kommt, ist natürlich der Mose. Auch eine ganz außergewöhnliche Person, was die Offenbarung von Gott angeht. Schon seine Berufung am Dornbusch, die ist so zentral, dass sie der Stephanus in seiner abschließenden Rede ja dann auch erwähnt. Und er führt die aus in der Apostelgeschichte 7. Und als 40 Jahre verflossen waren, also er weiß schon, auch bei dem Mose ging das nicht Schlag auf Schlag, jeden Tag stille Zeit, jeden Tag lesen in Gottes Wort, jeden Tag irgendwie Anspruch durch seinen Geist, durch die Gemeinschaft, durch die Gemeinde. Nee, er hatte 40 Jahre verbracht, also hier steht, und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in einer Feuerflamme eines Dornbuschs. Als aber Mose es sah, verwunderte er sich über das Gesicht. Während er aber hinzutrat und es betrachtet, geschah eine Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Väter. Und es geht weiter, der Herr aber sprach zu ihm, also er hört offensichtlich nicht den Engel reden, der ihm eine Nachricht überbringt, sondern er hört die Stimme Yahwehs selber. Und als solcher erwählt, wird er ja dann zum Führer des Volks und maßgeblich für den Auszug aus Ägypten Gottes Leiter für das Volk. Und er hat irgendwann mal diesen ganz besonderen Gedanken und auch dann in der Ausführung das Zelt der Zusammenkunft. Also auch das Ding ist ja von Symbolik also überfrachtet. Gott möchte, er möchte eigentlich unter seinen Menschen sein. Also der ursprüngliche Gedanke aus dem Garten, den versucht er dort in der Stiftshütte und mit dieser Stiftshütte ist eigentlich schlecht, aber in dem Zelt der Zusammenkunft möchte er dort ein Stück weit wieder platzieren unter seinem Volk. Denn seine ursprüngliche Motivation liest man im 1. Mose 25. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke mit diesem Zelt. Und einige Kapitel später dann doch die Feststellung, denn Yahweh hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte, so würde ich dich vernichten. Und Mose nahm das Zelt und schlug es sich auf außerhalb des Lagers, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, ein jeder, der Yahweh suchte, ging hinaus zum Zelt der Zusammenkunft, das außerhalb des Lagers war. Und dort erlebt man eben auch und liest dann auch in einigen Kapiteln, wie Gott zu Mose spricht, wie ein Freund zu einem Freund, also auf quasi Augenhöhe, Mund zu Mund. Und gegenüber Aaron und Miriam wird es aber auch deutlich erklärt. Das ist eine absolute Ausnahme für den Mose. Zu euch werde ich weiterhin über Träume und Gedanken sprechen. Wenn man das Alte Testament weiterverfolgt, die Geschichte des Volkes Israel, dann kommt eben die Zeit der Könige und parallel zu den Königen auch immer die Propheten, die eben Gottes Wort zu dem Volk hineinsprechen. Und auch da sieht man, wisst ihr ja, ist es praktisch gehäuft von Kritik, Gerichtsworte über Israel. Israel bricht immer wieder weg und folgt anderen Göttern nach, flüchtet in die Gottlosigkeit. Und Gott tut alles über seine Propheten, sie da anzumahnen und so weiter. Und aufgrund dieser vielen, vielen Möglichkeiten verzichte ich da auf konkrete Textbeispiele. Aber sie sind durchgängig vom Buch der Richter und dann von Samuel bis Maleachi. Das ist so die Zeit des Alten Testaments. Wie hat sich Gott den Menschen offenbart? Also es war punktuell, es war intensiv, es war auf das Volk Israel begrenzt. Also die Völker außenrum haben nur Israel selber zum Vorbild gehabt und es meist nicht besonders attraktiv für diesen Gott. Aber so war dieses Reinsprechen Gottes in die Welt relativ dürr verglichen mit heute. Die dritte Phase nach Maleachi habe ich mir aufgeschrieben, 400 Jahre nicht, Stille. Über die Zeit ist uns nichts berichtet, dass Gott in irgendeiner Weise zu seinem Volk oder sonst irgendwie sich kundgemacht hat auf der Erde. Und dann springen wir ins Neue Testament und da kommt eben das, was vorher schon erwähnt war in den Bibelversen. Im Neuen Testament offenbart sich Gott leibhaftig durch das fleischgewordene Wort, die umfassende Predigt des Sohnes, der als Messias Israel offenbar wird und der das Reich Gottes umfassend predigt. Geprägt von großen Zeichen und Wundern während der Anwesenheit des Messias als Licht der Welt im anbrechenden Reich Gottes. Dann kommt aber für mich die größte Steigerung und eben die nächste Stufe, wie sich Gott offenbart. Im Neuen Testament, nach dem Tod Jesu, nach der Auferstehung Jesu, nach Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde ausgegossen wurde, und dann noch nach der Einbeziehung der Nationen in den Heilsweg als Leib, als Gemeindeleib. Als Kinder Gottes erleben wir aktuell die höchste uns bekannte Offenbarungsstufe nach der Zeit jenseits des Garten Eden. bei uns seit der Reformation Gottes Wort in schriftlicher Form quasi für alle und in Verbindung mit seinem Heiligen Geist in einigen Menschen, die den empfangen haben, die diese Neuzeugung erlebt haben, ist Gottes Wort und Gottes Offenbarung quasi flächendeckend über die Erde zur ständigen Verführung. Der Vorhang ist weg, zerrissen von oben an und der Zugang zum Vater ist frei. Ich möchte dazu noch Verse aus dem Hebräerbrief lesen, wo der Schreiber das in seiner ganzen Begeisterung rüberbringt. Hebräer 10, Verse 19 bis 24. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag Christi herannahen seht. Wesentlich für unsere Berufung das Bürgerrecht im Himmel, wenig Sichtbares hier auf Erde und immer nach dem Grundsatz, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und noch ein ganz letztes, die Erwartung von uns in der Zukunft. Nach der Offenbarung 21, Vers 3, kommt wieder die Zeit, in welcher Gott unter seinen Menschen zelten wird. Er wird dann transparent sein, offene Gemeinschaft haben, ewige Gemeinschaft haben, wenn alle Herrschaft beendet sein wird, alles Sündhafte gerichtet und zurechtgebracht. Wenn er, Gott, alles in allem sein wird, und dann lebt er nicht mehr im Verborgenen, sondern in enger Beziehung mit seinen Menschen. Dann wird der Gedanke vom Zelt der Zusammenkunft tatsächlich vollzogen sein. Als letztes noch das Resümee von all dem Gehörten für mich. Wir sollten das Vorrecht erkennen, das uns unverdient zuteil geworden ist. Eine Stufe der Offenbarung Gottes, die im Laufe unseres Lebens sogar zur Ausreifung kommen kann und darf. Nutzen wir doch die Wortoffenbarung unseres Gottes in Form unserer Heiligen Schrift. Studieren wir darin und lassen das Bild des allmächtigen Vaters in uns immer größere Gestalt gewinnen. Geben wir seinem Geist durch die Beschäftigung mit seinem Wort Raum und Wesenhaft, und um uns Stück für Stück zu verändern, um uns zuzugestalten, umzugestalten in das Bild des Christus, dass wir vorbereitet und zubereitet sind für den Tag des Herrn Jesus Christus. Das sehe ich als unsere wesentlichste Aufgabe hier auf der Erde an. Und um den Rest, unsere täglichen Themen, ob Lea eine 2 in Mathe schreibt, das Auto 3 Liter Hubraum hat, das Dachgeschoss energetisch gedämmt, unsere Geschäfte erfolgreich sind, die Heizung klimaneutral oder die Impfung Sinn macht, kümmern wir uns nebenher und nachgeordnet. Gott führt und sorgt für uns hier souverän. Auch die geistlichen Übungen und Programme wie Zeugnis geben, strategische Mission, Gebetskreis XY sollen der persönlichen Beschäftigung mit seinem Wort nachgeordnet sein. Diese Themen geschehen nach meiner täglichen Erfahrung dann auf natürliche Weise und fast von alleine. Es bricht oder beziehungsweise scheint aus uns heraus. Ich bitte euch um persönliche Prüfung meiner Aussagen und möchte auch heute wieder schließen mit dem Zuspruch, den finalen Worten unserer Heiligen Schrift. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Amen.